HR Info. Das Interview.
Mit Christoph Schäffer. Bezahlbar wohnen im Zentrum unserer Städte. Das wieder möglich zu machen, ist eine der wichtigsten und schwierigsten Aufgaben für die Politik. Doch auch Architekten denken darüber nach, wie sie schon bei der Planung eines Gebäudes die Kosten gering halten können. Dass das nicht zu Lasten der Wohnqualität gehen muss, zeigt jetzt der Frankfurter Architekt Michael Schumacher mit einem Projekt im Stadtteil Oberrath, wo demnächst die ersten Mieter einziehen werden. Auch Michael Schumacher baut glitzernde Hochhäuser am Main, spektakuläre Museen und plant halbe Stadtteile in China. Was aber reizt ihn gerade am einfachen und kostengünstigen Wohnungsbau? Das wollte ich von Michael Schumacher wissen, deshalb habe ich ihn in seinem Büro besucht. Herr Schumacher, Sie haben vor fast 10 Jahren für Ihre Tochter Clara ein Baumhaus gebaut. Wie sah das aus?
Oh, das ist eine Frage, die mich jetzt überrascht. Ja, das stimmt. Das ist ein hölzernes Haus, etwa mit den Abmessungen 3x3 Meter. Und das hängt an 4 Seilen zwischen Bäumen, die ich sogar mit meinem Vater gepflanzt habe vor 40 Jahren. Sonst mussten die ja Birken. Und das hängt im Garten meiner Mutter und ist auch unerwarteterweise immer noch ganz gut in Schuss.
Wahnsinn. Obwohl das eigentlich jetzt ich habe es nur auf Bildern gesehen, aber eine relativ einfache Holzkonstruktion ist mit so Acrylglas rundherum an Stahlseilen in die Bäume reingehängt. Das hat sich so lange gehalten, trotz Wind und Wetter.
Ja, das hat sich gut gehalten. Das Baumhaus hat als wesentliches Element so eine LKW-Plane als Dach, die weit genug übersteht. Und eine einfache Sperrholzkonstruktion ist dann auch nicht, weil diese Acrylscheiben sind ein aussteifendes Element dieses Gebäudes. Das funktioniert so ein bisschen, wie ich sage, immer wie eine Camembert-Schachtel und bringt einerseits eine hohe Transparenz, aber auch eine Leichtigkeit rein. Ich musste das ja selber aufhängen und auch aufbauen. Und deshalb musste jedes Teil auch für mich als Hämpfling tragbar sein. Und ich durfte mich ja auch nicht von meiner Tochter blamieren dabei.
Das ist ja ein Kindertraum, so ein Traumhaus. War das im Wesentlichen der Traum Ihrer Tochter oder auch ein bisschen Ihr eigener?
Beides. Ich habe schon mal ein großes Baumhaus gebaut, als ich 17, 18 war. Und das war damals einerseits ein architektonisches, aber auch ein soziologisches Thema. Das war ein Treffpunkt für uns in der Jugend. Und ich fand das schon immer total toll, oben in den Bäumen irgendwie so ein bisschen Überblick zu haben, entfernt zu sein von den Leuten. Und dann kam meine Tochter damit an und dann mit dem Wunsch und dieser Baumsituation bei meiner Mutter in Solingen, die bot sich auch dafür an. Und insofern, es gibt für einen Architekten dann auch nur 2 Möglichkeiten. Also entweder fährst du nachmittags in den Baumarkt, holst dir ein paar Bretter und nagelst sie rein, oder du machst es eben zu einem interessanten Objekt auch. Und das habe ich dann gemacht und es dann aber auch eben mit meiner Tochter aufgebaut. Und das war eine spannende Situation. Es ist einfach auch schön. Es ist auch immer noch schön, da zu sein.
Stimmt das, dass Sie den Entwurf in einem Sushi-Restaurant auf die Serviette gezeichnet haben? Die erste Skizze?
Ja, wir haben uns natürlich angenähert. In meinem Kopf schwang natürlich immer, ich armer Tropf muss es hinbekommen. Es durfte keine Blamage werden. Ich wollte ihr zeigen, das kann man machen, man kann sich sowas ausdenken, man kann es bauen und man kann es auch reinhängen. Und natürlich bin ich auch zeitlich sehr eingeschränkt und dann muss es eben so sein, dass ich das in einer Woche bei meiner Mutter auch hinbekomme. Die Erwartungshaltungen meiner Tochter waren natürlich am Anfang gigantisch hoch. Das musste man schon auf ein Maß runterbringen, was dann irgendwie baubar war. Und dann haben wir so mehrfach, sie ist dann vorbeigekommen hier und wir haben mittags gegessen und dann haben wir das auf der Serviette so gezeichnet. Und da muss natürlich schon auch ein bisschen durchkonstruiert werden noch. Da habe ich dann auch mehr im Büro gemacht.
Wie ist das denn mit den Kosten für so ein Baumhaus? Ich habe gesehen, das wird von der Schreinerei jetzt sogar noch als Bausatz angeboten, so für 6.000 bis 8.000 Euro. Aber wie viel haben Sie damals investiert? Können Sie das sagen?
Naja, das kann man nicht so genau sagen. Also ich habe das wahrscheinlich auch bezahlt. Damals für die Bretter. Die Investition war sicherlich größer, weil das ja noch eine Planungsarbeit mit im Büro war. Ein damaliger Praktikant und dann Mitarbeiter hat mit dran geholfen. Das war schon aufwendig. Das ist aber alles auch der Tatsache geschuldet, dass es eben machbar sein musste. Also die Teile sind dünn und leicht und präzise, um sie dann im Baum auch halten zu können und transportieren zu können und so weiter. Das ist eine sehr durchdachte Konstruktion. Ich zeige das Baumhaus sehr gerne an der Universität, den Studenten. Als Beispiel, ich würde nie den Studenten zumuten, ein Baumhaus zu konstruieren. Das ist ein Hochhaus ist nicht so schwer wie ein Baumhaus, weil sie eben ganz klar praktisch auch denken müssen. Sie müssen das hinkriegen, sie müssen es hochkriegen, das darf sich nicht zu sehr verziehen, die Leichtigkeit.
Also einfach auch, weil sie alles selber machen dann.
der
genau,
Umsetzung.
Weil du alles selber machst. Also es muss ja irgendwie hinhauen, du musst das hochkriegen. Also das Baumhaus wurde als Plattform ausgebaut und dann haben wir es hochgezogen. Auf dieser hat es eine Plattform in der Höhe. Das ist schon ganz schön hoch, unser Baumhaus. Das hängt auf der einen Seite so 5-6 Meter hoch. Willst du ja auch nicht runterfallen. Die Seile selber sind noch mal viel höher aufgehängt. Also musst du viel daran bedenken. Aber auf der anderen Seite ist es dann wieder etwas, wo du auch diesen Zusammenhang zeigen kannst zwischen der Idee, etwas zu bauen und letztlich müssen ja auch alle Hochhäuser real gebaut werden und der eigenen Planung.
Innen drin ist eine Matratze, 2x2 Meter. Haben Sie mal übernachtet in dem Haus?
Ja, mehrfach, vielfach. Also das war auch toll. Also die Fläche ist groß, man kann dazu 3, 4, 5 nebeneinander übernachten. Das ist schon eine tolle Situation. Man muss ein bisschen damit rechnen, dass die Geräuschkulisse nachts anders ist, sowohl durch die Tiere, die da an den Bäumen sind, allerdings auch durch das Knarzen der Bäume, weil das eben, wie gesagt, nicht starr ist wie ein richtiges Haus, sondern es hat auch eine gewisse Freiheit. Ein bisschen wie auf dem Boot übernachten, so in diesem Sinne.
Aber so ein elementares Wohnbedürfnis erfüllt es durchaus.
Ja, ja, natürlich. Da kann man schon sein. Also.
Das Interview in HR Info mit dem Frankfurter Architekten Michael Schumacher. Wir wollen über elementare Wohnbedürfnisse, darüber auch, wie man günstig bauen kann, in Frankfurt sprechen. Sie bauen mit der städtischen Wohnungsbaugesellschaft ABG zusammen 2 Wohnhäuser mit zusammen 46 Wohnungen, die demnächst fertig werden. Das Ganze im Frankfurter Stadtteil Oberrath, also schon am äußeren östlichen Rand von Frankfurt, das ist schon fast Offenbach. Und es soll einen Mietpreis von maximal 10 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter geben, was für Frankfurter Verhältnisse dann schon ziemlich günstig ist, deutlich unter auch anderen Wohnungen der öffentlichen Wohnungsbaugesellschaft. Mussten Sie da ähnlich vorgehen wie bei Claras Baumhaus? Gab es da sozusagen auch Überlegungen, wie mache ich es möglichst günstig, möglichst einfach?
Ja, jetzt verstehe ich Ihren klugen Einstieg über das Baumhaus erst richtig. Ja, das stimmt, das ist so, genau so. Also wir haben mit der ABG angefangen und haben gesagt, lass uns schauen, wie wir ein Haus konstruieren können, wie wir es bauen können, realisieren können, um diesen ja immer noch hohen, aber eben für hiesige Verhältnisse sehr geringen Mietpreis zu erfüllen. Und das stimmt, das ist eine ähnliche Vorgehensweise gewesen. Wir haben zusammen mit Tragwerksplanern und Haustechnikern sozusagen jedes Element auseinandergenommen, um zu gucken, wie kriegen wir ein Gebäude hin, in einem innerstädtischen Zusammenhang, auch als ein bisschen ein Typus, den man weiterentwickeln kann für andere Standorte, um wirtschaftlich zu sein.
Ich habe mir das Ganze anschauen können vor ein paar Tagen zusammen mit Ihrem Projektleiter vor Ort. Und das Erste, was auffällt, sind Treppen aus Stahlrosten, dann auch Balkone und Stege, die entlang der einzelnen Etagen führen. Also man merkt ganz schnell, dieses Haus hat kein Treppenhaus, sondern es wird alles von außen erschlossen durch Stahlkonstruktionen und Betonkonstruktionen, die einfach davor gestellt sind. Warum spart das Kosten?
Das ist der strukturell, der planerisch gesehen wichtigste Aspekt dieses Hauses. Das spart deshalb Kosten, weil wir von Anfang an auch mit der ABG uns einig waren, energetischer Standard ist nach wie vor ein Thema. Wir wissen alle, dass sich die Erde erwärmt und so weiter und dass das Hand und Fuß hat, darauf zu achten. Also energetisch muss das ein sinnvolles Haus sein. Und wenn man so rumdenkt, dann ist das Volumen, das beheizte Volumen, das entscheidende Kriterium. Und dann kommst du natürlich schon auf den logischen Gedanken zu sagen, lass das Treppenhaus mal rausnehmen. Das bringt viel umbauten Raum, wie wir das nennen, der dann eben auch beheizt, gekühlt und pipapo werden muss. Wenn ich den da vorlege, dann spare ich mir das Volumen einerseits und ich spare mir auch sehr viele konstruktiv aufwendige Konstruktionen, die für die hohen Baukosten auch verantwortlich sind. Immer in Korrespondenz mit den Anforderungen, die wir erfüllen müssen. Wenn du ein Haus irgendwo, wo es warm ist, baust, dann bräuchtest du das alles nicht. Aber wenn wir hier in unseren Breiten bauen und verhindern wollen, dass uns die Energie flöten geht, dann sind solche innenliegenden Räume mit ihren Übergängen nach außen sehr problematisch. Und das brachte den Gedanken mit sich zu sagen, ein Balkon darf auch nicht eingeschnitten sein, kostenmäßig. Das ist zwar sehr schön, wenn er in dem Haus liegt, aber er muss davor sein und wir kombinieren es mit einem davorliegenden Treppenhaus, sodass das gesamte Volumen des Hauses zum Wohnen dann da ist, also zum konkreten, warmen Wohnen.
Wenn man dann diese Stahltreppe hochspaziert, dann kommt man über eine, ja fast wie eine Art Balkontür, in eine große Wohnküche rein. Dann gibt es dahinter links einen Abstellraum, rechts ein Bad und dann nochmal 2 kleine Zimmer. Und was dann erst wirklich auf den zweiten oder dritten Blick auffällt, ist, dass einige Kabel nicht unter Putz liegen, dass die Steckdosen als Kästen auf der Wand sind oder auch die Lichtschalter, also nicht im Putz versenkt. Auch hier sparen sie dadurch, dass man die Wände nicht aufschlitzen muss. Warum ist sowas nicht eigentlich mittlerweile Standard, wenn das sozusagen eine Einsparmöglichkeit ist, die offenbar eine ganze Menge bringt?
Ja, Standard, ich meine, das ist immer die Frage, was wir akzeptieren, also was auch die Gesellschaft akzeptiert. In dem Bauvorhaben haben wir eben gesagt, das entscheidende Kriterium ist ein ordentliches Haus, keine furchtbaren Materialien, ein energetisch hoher Standard, aber ansonsten Kosten runter, so weit wie es geht.
Gab es denn was, wo Sie auch als Architekt, auch mit Ihrem ästhetischen Empfinden gesagt haben, da ist für mich eine Grenze, also das machen wir jetzt nicht, das will ich nicht einsparen, das ist etwas, was auch sein muss, damit das Haus nicht sozusagen nur spartanisch ist.
Ja, wir haben das versucht auszubalancieren. Also es gibt die Fenstergrößen, die Fensterproportionen sind natürlich ein Kriterium. Eine Glaswand ist teurer als eine geschlossene Wand. Also je weniger Fenster du baust, desto preiswerter kannst du bauen, diese ganzen Kriterien. Aber da zum Beispiel, wir haben relativ große Fenstertüren, so Balkontüren, die französische Fenster. Und das sind so Dinge, die doch dann für die Atmosphärik sehr, sehr wichtig sind. Und wo ich mir immer die Frage gestellt habe, würde ich jetzt einziehen? Und das würde ich natürlich. Es ist gut gelegen in der Stadt. Es ist kein Luxuswohnen, aber ordentliche Räume, wo du anständig sein kannst. Und wir haben auch sehr schöne Bäder. Die Bäder haben ordentliche Größen. Wir haben große Abstellräume, um den Keller zu sparen.
Also Keller gibt es auch nicht.
Das Keller gibt es nicht.
Das spart sehr viel.
Und solche Sachen. Also wirklich entscheidendes Kriterium ist das Volumen. Deshalb Treppenhäuser und Balkone außen. Möglichst keine Garagen unten drunter. Wir haben die Stellplatzsatzung, das ist zum Beispiel etwas, was wir deutlich unterschritten hatten zu den damals geltenden Gesetzen, das hat sich etwas geändert.
Also die Stadt Frankfurt hat eigentlich Vorschriften, dass man pro Wohneinheit, ich glaube früher waren es 1 bis 2 Parkplätze, anlegen musste, das ist etwas gelockert worden. Wie ist es jetzt hier bei diesen 46 Wohnungen, wie viel Tiefgaragenplätze
Wir haben 20 Stellplätze und dann haben wir noch so ein Carsharing. Also es gibt so Modelle, wo ein bisschen die Fahrkarten gesponsert sind. Sinnvolle Dinge. Das ist zum Beispiel eine der Sachen, wo ich sehr stark gerüttelt habe und gesagt, komm, das stimmt doch nie im Leben, weil bei uns im Büro hier, die wollen alle kein Auto mehr haben. Das ist direkt eine Straßenbahn vor der Tür. So ein Haus an dieser Stelle braucht nicht diese große Menge Stellplätze. Wir wollen nicht den Dieselskandal, wir wollen nicht den Feinstaub. Wofür ist das denn nötig eigentlich? Und deshalb haben wir von den damaligen Vorschriften eigentlich nur halb so viele gebaut. Das hat sich inzwischen mit der Stellplatzsatzung etwas geändert. Ich glaube, jetzt müsste das Haus 33 oder 35 Stellplätze haben. Es hat aber nur 20 und das ist sinnvoll. Und das spart natürlich auch viel Geld. Keller sind sehr teuer, Abdichtung und so weiter. Und es sind Kosten, die richtig viel ausmachen.
Eine andere Vorschrift in Frankfurt, die da eben auch für die städtische Wohnungsbaugesellschaft gilt, ist, dass man ja den Passivhausstand erreichen soll. Das wiederum erfordert Dämmung, das erfordert eine komplizierte Lüftungstechnik, auf die Sie hier verzichten. Trotzdem sagen Sie, ist das energetisch eigentlich auf dem Stand der Zeit? Warum verzichten Sie auf diese Styropordämmung, die ja jetzt sonst fast überall an die Häuser angebracht wird?
Der Passivhausstandard an sich war das einzige anwendbare Konzept als Gesetzesvorlage sozusagen, was wir gefunden haben. Ich habe auch kein besseres gefunden. Ja, es war die Grundidee, das Haus so dicht zu machen, so luftdicht zu machen, dass man ausschließlich über den Eintrag von erwärmter Luft das Haus beheizen kann. Dafür ist notwendig, eine große Wärmedämmung zu machen und dann der Luft, die man da irgendwo rauslässt, die Wärme zu entziehen. Und das führte zu diesem Wert 15 Watt pro Quadratmeter und Jahr. Und das war zu einer gewissen Zeit auch sehr sinnvoll. Es bedeutet aber leider, und das haben Sie ja schon angesprochen, dass das Haus stark gedämmt werden muss. Das ist an für sich auch noch kein Problem, weil das könnte man auf verschiedene Art machen. Nur wenn du es wirtschaftlich machen musst, läuft es auf diese Styropordämmungen von 30 Zentimetern raus. Unser Haus ist von der Dämmtechnik her etwas schlechter als das Passivhaus. Wir haben etwas dünnere Wände, dämmtechnisch gesehen, aber dafür brauchten wir fast kein Styropor. Die Giebelwände sind auch Styropor verkleidet, weil es Betonwände sind. Aber die Hauptaußenwände des Gebäudes sind ein Hochlochziegel mit einem gedämmter Hochlochziegel. Also in meinen Augen ein anständiges Material, wo du noch einen Nagel reinhauen kannst, wo was atmet, was irgendwie was anderes ist als eine Betonwand.
Ohne Mineralwolle oder sowas innen drin ist im Ziegel als Dämmung. Ne?
Genau. Und um das zu machen, haben wir die Ziegel optimiert. Also die Ziegel sind nie geschnitten, sondern sie sind wie Legosteine auch. Die sind etwas teurer, die Ziegel, als die Betonwand mit dem Styropor davor. Und dann hat sich herausgestellt, wenn wir das alles ausrechnen, dass es genau auf das Maß geht, nicht diese Schneiderei, nicht dieses auf Wohnungsgrundrisse reagieren, dann sind die günstig und solche Wände sind da verbaut worden. Und das führt in der Summe dazu, dass das Haus ein wenig mehr Energie verbraucht, als es ein Passivhaus täte von der Abgabe her. Und das haben wir kompensiert, indem wir ein paar Solarzellen auf dem Dach haben. Und die bringen dem Haus wieder etwas Energie. Und wenn man das zusammenzählt, dann ist es im Primärenergieverbrauch günstiger als ein Passivhaus. Also in dem, was wir eigentlich hoffen, der Welt Gutes tun zu können, dass wir eben wenig Energie reinstecken, ist es besser, weil das Haus ein bisschen gewinnt, weil es in dem Sinne dann ein Aktivhaus wird mit einem kleinen aktiven Anteil.
Das Ganze ist ja ein bisschen auch ein Labor, um mal zu zeigen, was geht, auszuprobieren, was geht, um günstig zu bauen. Es soll ein Nachfolgeprojekt geben, weitere, die die ABG auch mit Ihnen, mit Ihrem Büro Schneider und Schumacher realisieren will. Was lernen Sie aus dem, was Sie in Operath jetzt fast schon fertig gebaut haben? Was übertragen Sie aufs nächste Projekt?
Ja, wir werden jetzt gucken, wie das Projekt funktioniert. Und es war von Anfang an so gedacht, dass es ein Typus ist, dieses Haus, was nicht immer gleich aussieht. Das wäre für mich eine architektonische Fehldenke, was aber als Grundtypus eingebaut werden kann in andere Bereiche. Daran arbeiten wir auch an einer anderen Stelle. Wir haben ja nicht eine Situation wie in 20er Jahren, freie Wiese und tausende von Wohnungen hin. Und da braucht man natürlich immer eine Adaption. Also zum Beispiel in der Operath haben wir jetzt ein Giebeldach drauf, weil auch die Umgebung
ist eher dörflich, ne?
Ist eher dörflich, sind zwar drei, viergeschossige Häuser und da hat das Haus natürlich eine ganz andere Ästhetik, als es an einer anderen Stelle haben kann. Aber das betrifft nicht den Typus. Der Typus ist modulierbar, weil er ja nicht ist ja kein Container, den man irgendwo bestellt, sondern er ist eine Abmessung und ein Konstrukt. Und wir werden ihn dann wahrscheinlich auch in Kleinigkeiten verändern, wenn wir merken, dass da vielleicht 5 Zentimeter zu wenig waren oder wie auch immer.
Das Interview in HR Info mit dem Frankfurter Architekten Michael Schumacher. Wir bringen immer was mit für unsere Gesprächspartner in der HR Info Interview Box. Die klappert jetzt hier sicher schön auf dem Tisch. Und da dürfen Sie mal reinschauen.
Ein geripptes, wie schön und wie passend für uns.
Das Frankfurter Applewollglas. Mögen Sie Apfelwein?
Ja, ich mag Apfelwein.
Aber es ist natürlich sehr passend für Ihr Büro, weil Sie einen Turm, ein Hochhaus gebaut haben in Frankfurt, was im Volksmund sehr schnell den Spitznamen Das Gerippte bekommen hat, weil es rund ist, weil es eine komplett gläserne Außenfassade hat und eben auch so eine Rautenstruktur. Haben Sie eigentlich bei dem Entwurf dieses Gebäudes im Westhafen auch schon an ein Apfelweinglas gedacht?
Ob Sie es glauben oder nicht, nein, nicht im Traum. Das hatte gar nichts damit zu tun. Also wir haben das Gebäude entwickelt. Ein runder Turm hat den Nachteil, wenn du ihn mit normalen Fassadenkonstruktionen baust, dann bilden sich so Streifen. Gebogenes Glas, ne, wäre die Lösung dafür. Gebogenes Glas ist aber sehr teuer. Der Helaba-Turm hat das gemacht. Wir wussten, an der Stelle können wir kein gebogenes Glas machen. Und um dem Turm eine ästhetische Qualität zu geben, haben wir ihm ein Dreiecksraster gegeben als Außenfassade. Das hat sich auch als Bild eingeprägt, auch bei den Investoren damals. Allerdings habe ich dann irgendwann beim Richtfest gesagt, der letzte Beleg, dass wir architektonisch richtig liegen, ist das Applewollglas. Und das hat dann, glaube ich, zu dem Namen geführt.
Das ist ja eines der Gebäude, was Frankfurt prägt aus Ihrem Büro Schneider und Schumacher. Das andere ist der Erweiterungsbau für das Frankfurter Städelmuseum, der im Wesentlichen unterirdisch ist, der aber nach oben ja eigentlich nur eine gewölbte Wiese ist mit kreisrunden Glaslichteinlässen. Viele andere Projekte realisieren Sie weltweit. Sie haben ein Unternehmen mit rund 150 Mitarbeitern. Standorte neben Frankfurt sind Wien und in China. Wenn Sie weltweit unterwegs sind mit solchen auch prestigeträchtigen Projekten als Architekturbüro, warum reizt Sie dann ausgerechnet so ein kleines, einfaches, schlichtes Wohnhaus im dörflichen Frankfurter Stadtteil Operath?
Ja, weil das ein wichtiges Thema ist. Mein Partner und ich und auch alle anderen im Büro, wir fanden immer, dass Architektur nicht stilgeprägt sein sollte. Also wir sind jetzt die weiße Scheiben bauen oder ganz schnittige Dinge, sondern sie sollte aus inhaltlichen Sachen. Wir wollen arbeiten an den Dingen, die wir für wichtig und gesellschaftlich relevant halten. Und das Spektrum ist da sehr weit. Wir tun das aber natürlich mit einer Expertise auch auf, hoffe ich zumindest, mit einer Expertise auf Schönheit, auf Dauerhaftigkeit im Gebrauch, auf architektonische Kriterien. Aber dazu gehört so ein preiswertes Wohnen in der Stadt, genauso wie zum Beispiel, wir machen die Koordination für die Altstadt.
Ja.
Ja, da machen wir die Koordination. Wir haben gar nichts entworfen selber, sondern
der Neubau der Frankfurter Altstadt.
Der Neubau der Frankfurter Altstadt. Ein Thema, was man auch von vielen Seiten aus betrachten kann, aber was ja schlichtweg eine Aufgabe ist als Frankfurter, ich lebe hier jetzt seit 30 Jahren und empfinde eine gewisse Dankbarkeit auch für die Atmosphäre in Frankfurt. Und aus dem Gesichtspunkt heraus entwickeln wir Sachen. Spielt da überhaupt keine Rolle, ob das jetzt ein prestigeträchtiges Gebäude ist oder ob das eine gesellschaftliche Aufgabe ist, was, glaube ich, im Augenblick preiswertes Wohnen durchaus als solche kann man das betrachten.
Sie leben ja selbst in einem Reihenhaus aus den 50er Jahren in Frankfurt. Haben Sie selbst auch gerne eigentlich so das schlichte, das weniger protzige Repräsentative als Wohnumfeld?
Ja, das denke ich schon. Ich glaube nicht, dass ich mir eine Villa wünschen würde. Also ich wohne in einem Reihenhaus. Das ist ein schönes Reihenhaus. Es liegt schön, ich wohne da gerne und es hat dann doch viel Annehmlichkeit. Ein bisschen, was ich auch vielleicht hoffe, dass die ABG-Wohnungen dann haben werden. Und an für sich ist das ja schon so, dass man nicht so viel braucht, um sein Leben richtig lustig zu haben.
In Ihrem Büro, Schneider und Schumacher, haben Sie die Bereiche Architektur, also das Gestalterische, das Entwerfen und die Bauumsetzung, das Baumanagement getrennt voneinander. Es sind unterschiedliche Geschäftsbereiche. Sind das auch zwei Seelen in der Brust des Architekten, die vielleicht auch mal in Konflikt miteinander geraten?
Ja, es ist genau so. Also wir haben das getrennt, weil wir einerseits sehen, dass die Fähigkeiten doch sehr unterschiedliche sind. Also Bauleitung ist natürlich schon irgendwas ganz anderes, als sich jetzt mal versponnen oder ganz offen zu unterhalten. Das ist die eine Seite, deshalb die Trennung. Und die andere Seite ist, in der Realität muss es zusammenkommen. Hilft ja nichts. Ja, also die spinnerte Idee materialisiert sich eben in irgendetwas, in einem schönen grünen Hügel oder in einer dreieckig, hoffentlich aus meiner Sicht schön facettierten und damit auch manchmal schön glänzenden Fassade beim Westhafenturm. Aber ich muss diese poetische Welt ja zusammenbringen mit der realen Welt. Sonst ist es eben keine Architektur. Dann wäre es vielleicht Filmarchitektur oder was anderes. Kann man ja auch machen. Manche meiner Studenten gehen dahin. Der Konflikt, den Sie ansprechen, der ist natürlich auf jeden Fall da, weil die Poesie und die Imagination der ersten Phase müssen natürlich in die Nähe der Realität und der pragmatischen Aspekte und der Kosteneinsparung und der Möglichkeiten geraten. Und wir waren immer der Meinung und sind es immer noch, dass wir diesen Konflikt auch durchaus im Büro selber aushalten wollen.
HR Info, das Interview mit dem Frankfurter Architekten Michael Schumacher, der im Frankfurter Stadtteil Oberrat zeigt, wie bezahlbares Wohnen geht. Ich würde Sie gern zum Schluss mit ein paar Thesen konfrontieren, vielleicht auch zu den Aspekten, die der Architekt nicht in der Hand hat, wenn es um Wohnkosten geht. Denn das ist ja eines, vielleicht sogar das beherrschende politische Thema, was uns im Moment beschäftigt. Erste These, und Sie sagen mir bitte immer, stimmt oder stimmt nicht? Unsinnige Bauvorschriften machen das Bauen teuer.
Stimmt teilweise.
Ein paar Beispiele haben Sie genannt, Stellplatzverordnung zum Beispiel. Das größte Problem sind gar nicht die Baukosten, sondern die Grundstückspreise. Stimmt oder stimmt nicht?
Stimmt.
Um Wohnraum zu schaffen, müssen wir in Ballungsräumen auch Äcker, Felder und Grünflächen bebauen.
Ich weiß nicht, ob es Äcker, Felder und Grünflächen sind. Ich glaube, wir müssten noch ein wenig genauer nachverdichten. Wir haben schon einige Untersuchungen gemacht, wo wir sagen, also wir leisten uns eigentlich infrastrukturell teuer erschlossene Flächen für Nutzungen, die dafür eigentlich nicht mehr sein dürften.
Aber so etwas wie einen Grüngürtel in Frankfurt zu erhalten?
Das ist ganz sicher ganz wichtig. Es ist ganz sicher total wichtig. Frankfurt ist eine der grünsten Städte unerwarteterweise in Deutschland. Aber das ist auch überhaupt keine Frage. Ein Flussufer, bestimmte Schneisen, Parks, Grünanlagen, das ist ein ganz wesentlicher Faktor für eine Stadt, für die Aufenthaltsqualität. Aber ich bin der Meinung, es gibt da ein Nachverdichtungspotenzial, was im Grunde genommen häufig an politischen, nachvollziehbaren, aber an politischen Erwägungen scheitert.
Nächste These, wenn Lidl und Aldi jetzt Wohnungen bauen, dann wird Wohnen endlich wieder bezahlbar.
Das, glaube ich, hat gar nichts damit zu tun. Aber dass Lidl und Aldi auf die Flächen nicht nur ihre eingeschossige Hütte setzen, sondern da obendrauf etwas anderes machen, das ist sicherlich ein guter und wesentlicher Schritt, der sicherlich nicht von Lidl und Aldi initiiert ist, sondern vielleicht von anderen. Aber wenn das zu günstigem Wohnraum führt, ist es lobenswert.
Nur die öffentliche Hand kann bezahlbare Wohnungen bauen.
Das glaube ich nicht. Wenn wir ein bisschen locker lassen würden, und da sind natürlich die städtischen Gesellschaften manchmal mehr gebunden als der freie Bauherr. Andere Länder sind experimenteller in den Wohnformen. Wir hängen ja bei der ABG auch und bei vielen anderen Bauvorhaben auch an den Richtlinien, die bestimmte Wohnungsgrößen machen. Auch das wären Dinge, die man überdenken kann. Natürlich wohnt man in Tokio oder in Hongkong viel, viel enger als hier. Da machen die sich auch gar nicht so einen Kopf drüber. Aber wir haben unsere Auflagen, die stehen im Konflikt damit, dass eben, wenn viele Menschen an einem Ort sein wollen, das dann eben auch ein bisschen schwierig wird, platzmäßig.
Und die letzte These, Wohnen im Stadtzentrum können sich bald nur noch die Superreichen leisten.
Das glaube ich auch nicht, dass das eintritt. Das sind für mich auch immer so ein bisschen Schwarz-Weiß-Malereien. Also wir haben natürlich im Stadtgebiet auch ganz viele Bestandswohnungen. Das ist natürlich auch ein gesellschaftliches Problem, dass Leute auf ihren großen Wohnungen sitzen bleiben und dann nur noch alleine wohnen. Ich glaube, so dramatisch ist es dann auch nicht. Wir werden schauen müssen, dass wir auf allen Ebenen von Wohnungsbau ein Angebot schaffen. Dazu gehört eben auch, dieses preiswerte Wohnen zu ermöglichen für Studenten, für wen auch immer, die sollen ja mit in der Stadt sein. Die Stadt wäre ja nicht mehr lebenswert, wenn wir nur noch solche Lamborghini-Besitzer da irgendwo hätten. Aber so dramatisch finde ich es dann auch nicht. Weiß nicht, ich bin kein Politiker, ich bin Architekt, also ich kann nur die baulichen Dinge analysieren und beschreiben.
Und das soll auch so bleiben, da sind Sie auch ganz froh drum.
Da bin ich ganz froh drum.
Michael Schumacher, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Interview. Das war HR Info, das Interview mit dem Frankfurter Architekten Michael Schumacher, der mit einem Wohnprojekt im Frankfurter Stadtteil Oberrad zeigt, wie bezahlbares Wohnen geplant werden kann. Das Interview zum Nachhören gibt's unter hrinforadio.de oder auch in der ARD Audiothek. Mein Name ist Christoph Schäffer.